Dich bitten wir jetzt, Heiliger Geist, der du die Liebe bist zwischen Vater und Sohn und die Liebe Gottes zu uns, dass du uns ganz tief im Innern auch berührst, die Einzelnen erfahren lässt, dass sie von Gott geliebt sind und dass alles, was vielleicht in manchen Kopf noch Theorie ist, endlich den Weg zum Herzen finden, zum innersten Innern des Menschen, wo du dem Menschen begegnen willst. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb und Maria, wir haben gestern den Gedanken ein bisschen erwähnt. Ein Mensch, rein natürlich schon, kann nur lieben, wenn er zuerst einmal geliebt worden ist. Denn nur wenn ich geliebt worden bin, bin ich mir selber sicher, so sicher, dass ich mich verschenken kann. Wenn nicht, bin ich immer ein Leben lang unsicher und habe eher Angst, dass man mich mehr nimmt, dass ich verliere. Und ich sehe ganz schnell alles gegen mich. Nicht? Und darum ist diese Betrachtung und die Betrachtung der Worte Gottes, die wir anschauen, wirklich fundamental für unseren Glauben. Wenn ich nicht glauben kann, und zwar glauben heißt nicht, ja, ich weiß es, das da oben, das prägt nicht, das Wissen, sondern dass ich im Herzen das erfahren habe, dann kann ich auch die zweite Stufe des Hauptgebotes nicht leben, nämlich selber leben. Gott lieben, mich und die Nächsten. Nicht? Wissen Sie, Liebe ist ja nicht irgendein Gefühl, das kommt und geht, sondern sie ist ja etwas Ewiges. Du kannst nicht kommen und gehen. Und sie ist auch nicht in dem Sinn Liebe, die etwas gibt, etwas. Nein, Liebe ist sich geben. Das ist der Taufbund auch. Gott hat sich ganz mir gegeben, bedingungslos. Und erwartet, dass auch ich mich ihm bedingungslos gebe, vollem Vertrauen. In dem Vertrauen, dass es mein Vater ist, der nie etwas Negatives im Schild hat, auch keine Rachegefühle, auch nicht der Gedanke, so jetzt habe ich denn am Schlawittchen, das kriegt aber leicht den Hintern voll. Das ist absolut unmöglich. Wer so von Gott denkt, denkt von Gott wie von einem Menschen. Der Mensch, wir denken so. Es ist gar nicht leicht zu glauben, dass Gott so liebt, wie wir es uns nicht vorstellen. Denn das haben wir bei keinem Menschen so erlebt. Denn jeder Mensch bleibt immer auch ein Egoist. Und vor allem, auch wenn er es noch so gut meint, er ist immer begrenzt. Liebe ist sich geben. Nun, dieser Ausdruck Liebe Gottes, wie wir sie in der Schrift kennen oder auch so vom Hören sagen, dieses Wort hat zwei verschiedene Bedeutungen. Eine, das ist unsere Liebe zu Gott. Ja, wenn ich sage Liebe Gottes, dann dass ich mir vorstelle oder meine, die meine Liebe zu Gott. Und die andere Bedeutung ist die Liebe Gottes zu mir. Und wir müssen einfach zugestehen, unser menschlicher Verstand, der ja immer aktiv sein will, hat die erste Bedeutung eher betont. Meine Liebe zu Gott. Nämlich unsere Pflicht, Gott zu lieben. Aber eine Liebe aus Pflicht, das ist eigentlich in sich ein Widerspruch. Und wenn man noch bedenkt, auch in der Verkündigung, also in der Predigt, Katechese und so weiter, haben wir oft ausschließlich vom Gebot der Gottesliebe gesprochen. Gebot der Gottesliebe. Du sollst Gott lieben. Ja? In der ganzen Verkündigung. Die Offenbarung im Alten wie Neuen Testament, die gibt der zweiten Bedeutung den Vorzug. Wenn die Offenbarung von Liebe Gottes spricht, dann meint sie die Liebe Gottes selbst nicht die Liebe zu Gott, sondern die Liebe Gottes selbst zu mir. Das meint die Offenbarung. Und das ist das einzig Logische. Denn nur erst, wenn ich geliebt mich weiß von diesem Gott, bin ich frei, bin ich unabhängig. Das ist eine Liebe, die mir keinen Zwang aufhebt, der ich sogar als Versager begegnen kann und die mich nicht beurteilt, verurteilt, sondern aufnimmt. Nicht? Verstehen Sie, da habe ich eine unheimliche Freiheit in dieser Liebe. Und dann kann ich mich auch in Freiheit verschenken. Der griechische heidnische Philosoph Aristoteles meinte, dass Gott die Welt bewegt, weil er geliebt wird. Gott bewegt die Welt, weil er geliebt wird, also von uns. Und die Heilige Schrift sagt genau das Gegenteil. Da merken Sie, der menschliche Verstand, der denkt immer nur an das, was er tut und tun kann und tun will. Ja. Die Heilige Schrift, genau das Gegenteil, nämlich, dass Gott die Welt erschaffen hat und bewegt, weil er sie liebt. Und das ist auch einmal des Nachdenkens und einer Betrachtung wert. Was hat Gott alles vorbereitet, bis ich in dieser Welt angekommen bin? Wie eine Mutter die Ankunft ihres Kindes vorbereitet, aber das ist noch unwahrscheinlich tiefer. Wenn Sie überlegen, wie viele Jahrmillionen, wenn das so stimmt, was uns die Naturwissenschaft sagt, hat er diese Erde, diesen kleinen Erdball gegenüber dem gewaltigen Kosmos vorbereitet. Einmalig vorbereitet. Bis jetzt haben wir keine zweite Erde gefunden. Ja. Für mich. Und was ist da alles drin? Wenn Sie heute diese Erfindungen nur in meinem Lebensalter, mein Vater hat noch Enkelkind, der hat noch erlebt, wie man den Strom erst kriegt und so weiter, nicht? Und so weiter. Und was habe ich in meiner Kindheit, wenn ich da zurückdenke, wo alles normal war, heute wäre das alles tiefste Armut, da haben wir überhaupt nicht Eindruck gehabt oder wir hätten nichts, war überhaupt nicht Eindruck. Was nur da erfunden worden ist, das ist ja alles nicht gemacht worden, es ist nur entdeckt worden, was dieser Vater für mich vorbereitet hat, für mich im 21. Jahrhundert. Wenn Sie an Computer all diese Dinge denken, ja, das ist schon nicht lang her. Das sind ja Dinge, wo man denkt, ich glaube, wenn die Alten nochmal auferstehen würden, würden sie sagen, das ist alles Hexerei. Ja. Und das sind alles Dinge, die Gott alles in die Erde, in die Welt hineingelegt hat. Er hat mich vorbereitet, meine Ankunft. Und das, was ich jetzt im 21. Jahrhundert brauche, um das Evangelium zu verkünden, das hat er alles vorbereitet. Meistens benutzen wir es zum Gegenteil. Aber dafür hat er es doch vorbereitet. Wir hätten jetzt alle Mittel in der Hand, das Wort Gottes in alle Welt zu bringen. Heute haben wir die Mittel, alle Welt zu erreichen. Und wir missbrauchen diese Dinge zum Gegenteil. Sie sich überlegen. Stellen Sie aber mal daran denken. Er hat alles vorbereitet. Ja, Millionen. Detailliert. Und das, was uns Naturwissenschaftler sagen über die neuesten Entdeckungen von der Zelle im Zellkern und diesem Anlage, also das ist ja Wahnsinn. Winter kann bloß staunen, versteht man nichts als Laie. Nicht? Aber dass die ganz klar sagen, also das ist reine Schöpfung, sowas kann sich nicht entwickelt haben. Sowas kann nicht einfach zufällig entstanden sein, das ist absolut unmöglich. Ja. Es ist Schöpfung, wie es in der Schrift steht. Ja. Aber die Schüler werden heute noch angelogen. Und diese ganze Entwicklung stammt aus dem Kommunismus. Ja. Die Materie ist ewig und das hat damals in China keiner geglaubt. Und dann haben sie die Entwicklungstheorie erfunden. Das haben sie dann gefressen. Daher kommt es. Und heute sagt uns die Naturwissenschaft, die wirklich Forschende, nicht bloß die, was ein bisschen was gelernt haben. Es ist unmöglich. Entwicklung ist unmöglich. Es ist alles ganz konkrete Schöpfung. Und es ist interessant, wie die das beweisen. Wir hatten vor kurzem mal so einen Erfinder da. Also einfach mal, mir geht es nur darum, was hat dieser Gott in seiner unendlichen Liebe zu mir, nicht zu weiß ich wem, zu mir, alles vorbereitet, was ich heute zur Verfügung habe. Überlegen Sie doch mal, was Sie alles zur Verfügung haben, um Ihr Leben zu leben, und zwar froh, glücklich zu leben. Hilfsmittel, die Sie früher nicht gehabt haben. Ja. auch jetzt im Sinne der Berufung als Christ, das Evangelium weiterzubringen und so fort. Ist doch toll. Was ist das für ein Gott? Ja. Also die Schrift spricht, wenn es um die Liebe Gottes geht, von dieser Liebe Gottes zu mir. Und so ist das Wichtigste bei der Liebe Gottes nicht, dass der Mensch Gott liebt, sondern dass Gott den Menschen liebt und ihn zuerst geliebt hat. Und zwar absolut, bedingungslos. In 1. Johannes 4,10 erfahren wir, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Darin besteht die Liebe. Ich werde Ihnen verschiedene Stellen der Heiligen Schrift nennen, vielleicht können Sie es einfach notieren und dann in der stillen Zeit der Betrachtung wirklich betrachten. Die Worte noch einmal, die Worte Gottes, und das ist das Wichtigste, das ist die Offenbarung, wiederholen, Satz für Satz, Wort für Wort. Man muss sich fragen, Herr, was sagst du mir da alles? Nicht? Und Sie können auch mit diesen Worten Gottes dann auch beten, anbeten, dass Sie diese Worte benutzen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ja? Versuchen Sie, diesen Exerzitien zu lernen, mit dem Wort Gottes zu beten. Das Wort Gottes ganz persönlich auf sich anzuwenden. Immer sich gemeint erfahren. Nicht die Pharisäer, nicht weiß ich wen oder die Jünger. Nein, ich bin angesprochen vom Herrn und von seinem Wort. Versuchen Sie das, dass Sie in diesen Exerzitien ganz tief reingeht. Nicht? Dass Sie spüren, Gott spricht mich wirklich an in seinem Wort. Er meint mich. Auch wenn es manchmal ganz dicke Sachen sind, bitte gehen Sie nicht weg und denken Sie, das ist für die Pharisäer, das stimmt bei mir nicht. Hören Sie, ob nicht doch etwas stimmt. Es ist ein Wort, das jetzt an mich ergeht. Oder kann es hier wohl etwas stimmen? Auch wenn es ein kleiner Ritzen ist, aber es ist ein Ritzen, der zum Sprengen fähig ist. Wir wollen also in diesen Tagen wieder so die richtige Rangordnung finden, nämlich die Gabe über das Gebot stellen. Die Gabe der Liebe Gottes zu mir über das Gebot, ihn zu lieben. Zuerst muss das andere vorausgehen. Dann werde ich selber fähig zu lieben. Und den Hauptakzent wollen wir auf die erschütternde Botschaft legen, dass Gott uns liebt. Wenn Sie die ganzen Religionen hernehmen, außerhalb des Christentums, wie viel Angst ist da bei diesen Menschen vor ihren Göttern? Was die alles tun, mit was sie rechnen. Selbst im Islam ist keine Sicherheit. Denn dort bestimmt Allah, ob du gerettet wirst oder nicht. Egal, wie du gelebt hast. Ja. Das sind schon Dinge, wissen Sie, wo wir sagen, Mensch, wir haben eine Botschaft, die müssen wir diesen Leuten geben. Die können wir nicht für uns behalten. Aber zuerst einmal überhaupt mal ein Stück erschrecken über diese erschütternde Botschaft, dass Gott uns liebt, dieser Unbegreifliche, den kein Mensch fassen kann. Kein Mensch weiß, wer Gott ist. Das ist unvorstellbar. Und dann dürfen wir das Wichtigste aber wissen, dass er reine Liebe ist und keine Laune und nichts. Und davon hängt schließlich alles andere ab, einschließlich unserer eigenen Fähigkeiten, Gott zu lieben. 1. Johannes 4,19 schreibt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nicht? Und dieser Gott gibt in seinem, wenn wir es einmal als Gebot sehen, die 10 Gebote oder das Hauptgebot, er gibt seinem Volk Lebensregeln. So sollt ihr leben und ihr werdet glücklich. Wir haben es heute Morgen in der Lesung gehört. Wenn ihr euch an diese Lebensregeln haltet, die eurer Natur entsprechen, werdet ihr leben. Wenn nicht, werdet ihr sterben. Aber ihr bringt euch selber um. Das haben wir doch heute. Wo wir die Lebensregeln Gottes nicht mehr beachten, was kommt denn raus? Mord, Tod, Krieg, Habsucht, man klaut dem anderen ein Stück seines Landes und so weiter. Guck's doch. Wir haben doch alles auf der Hand. Wir haben die besten Kommentare in unserer Zeit und Welt für das, was das Wort Gottes sagt. Wir brauchen doch gar nicht mehr überlegen. Und wir können in unser eigenes Leben hineinschauen. Wo ich das missachte, bleibt tot, aber kein Leben. Tod ist Unzufriedenheit, Sinnlosigkeit. Und das ist furchtbar Tod. Ja. Also er gibt Lebensregeln, damit wir glücklich sind. Nicht, dass wir unter einem Zwang stehen. Und so seid ihr Gott wohlgefällig, sagt er. Und gerade damals die Heidenvölker um Israel, die wissen nicht, wie sie leben sollen, heißt es. Sie haben keine Lebensregeln. Sie opfern Kindern, um ihre Götter umzustimmen, sind es damals. Und wenn sie an die Heiden um uns herum schauen, werden sie Ähnliches finden. Die wissen nicht, wie sie leben sollen. Sie gehen nur nach dem, was ihnen gerade passt. Und was rauskommt, ist sehr oft kein sinnvolles Leben. Also wir spüren einfach, wie real das Wort Gottes ist. Und wir spüren es vor allem, wenn wir es leben, dass das Positive stimmt. Dass man glücklich sein kann, sogar im Leid. Das ist der beste Beweis für diese Wahrheit. Dass selbst im tiefsten Leid ich einen tiefen Sinn finde, der mir sogar noch Freude gibt. Echte Freude. Das muss man erfahren. Das ist das Paradox des Christentums. Das ist die Begegnung mit dem liebenden Gott. Deshalb überfordert er mich durch gar nichts, sondern ich werde gerade dort, wo der Mensch, der Gott nicht kennt, am Verzweifeln ist, vielleicht die tiefste Erfahrung mit Gott machen. So paradox ist das. Wenn ich mich auf diese Liebe dieses Gottes einlasse. Also wir wollen gerade auch in diesen Tagen jetzt dem Gedanken der Liebe Gottes uns aussetzen. Ich habe es gestern Abend Ihnen schon gesagt. Ich habe Ihnen Beispiele gesagt. Vom Osten. Ja, wo Nichtchristen plötzlich vor der Gegenwart des eucharistischen Herrn eine Liebe Gottes erfahren. Ich habe selber, wenn ich jemand begegnet, der war, ich glaube, nicht einmal getauft. Ja, gar nichts. Heide praktisch, Deutsche. Ungläubig natürlich nichts. Und auf einmal läuft sie an einer katholischen Kirche vorbei und als gerade Leute, da ist schon Gottesdienst gewesen, hat sie einen unwiderstehlichen Drang, da hineinzugehen. Und dann erzählt sie mir, da ist sie hineingegangen, hat ja, das war alles fremd, war da drin und war da irgendwo angesprochen. Und als sie zur Kommunion ging, hat sie, oder war sie ehemals evangelisch und ausgetreten? Also auf alle Fälle ein sündhaftes Leben dazu. Auf alle Fälle, als sie zur Kommunion ging, hat sie gesagt, sie, ich habe nicht gewusst, was das ist. Aber ich habe so ein Brennen gehabt. Deshalb ich konnte nicht im Bank bleiben, ich musste vor und kommunizieren. Und da habe ich als Theologe und moraltheologisch gedacht, vielleicht so ein Leben und dann auch. Aber dann ist mir aufgegangen und dann hat es gebrannt in ihr. Ein Feuer. Und ich anschließend ist zu dem Priester und gesagt, ich will katholisch werden, obwohl sie überhaupt nicht gewusst hat, was das alles ist. Wenn sie, wo ich plötzlich etwas erlebt habe, ganz außerhalb unseres moralischen Denkens, der Herr hat die einfach angesprochen, sie hat sich ansprechen lassen, sie ist gekommen und hatte einen Brand und die hat das beschrieben, da kannst du nichts mehr dagegen sagen, da kannst du nicht sagen, also so darf man nicht zur Kommunion gehen, ja. Wenn der Herr selber so zieht und so eine Liebe gibt, eine Sehnsucht, nicht, wo er alles verbrennt, weil der Mensch ja mitgeht. Er sagt ja ja. Ja? Er sagt ja ja. Er geht ja mit. Er geht hinein und er geht. Er lässt sich von dem Brand erfassen. Nicht? Ich habe nochmal so ein Beispiel. Das war auch evangelische Christin im Petersdom. Also mir fällt immer wieder das so was ein, wenn ich darüber spreche. Aber ich vergesse immer die vielen Dinge. Aber es ist so. Sobald der Mensch offen ist, spricht Gott ihn an. Er geht ihm ja nach. Ja? Das ist einfach wunderbar. Das sind keine Theorien. Aber ich muss mich darauf einlassen. Ja? Es geht nicht um große Gefühle. Es geht um viel Tieferes. Gefühl ist so oberflächlich. Das kommt und geht. Das ist auch mal schön. Aber diese Begegnung mit Gott ist ganz massiv in der innersten Mitte und ist nicht etwas, was man vergessen kann. Ja? Es ist das, was einem weiterträgt. Komm, wollen wir uns dieser, und ich bitte Sie, setzen Sie sich dieser Liebe Gottes aus. Auch wenn Sie nichts spüren und nichts fühlen, wenn alles eiskalt ist wie ein Eiszapfen, wurscht egal. Ich setze mich dieser Liebe aus. Vielleicht merken Sie erst zu Hause nach 14 Tagen in bestimmten Situationen, dass sich wirklich etwas Wesentliches geändert hat. Achten Sie nicht auf das, was Sie wahrnehmen, sondern tun. Einfach tun und es dem Herrn überlassen. Und nicht dem Herrn Vorschriften machen, wie er mich lieben muss und was ich da fühlen muss und was ich da spüren muss. Damit blockieren wir dauernd das Handeln Gottes. Wir wollen immer bestimmen, wie wir geliebt werden wollen. Lasst es doch dieser großartigen Erfindung der Liebe Gottes, wie sie sich mir mitteilt. Vielleicht will sie, dass ich diesen Glaubensweg der Trockenheit gehe, um mir etwas Großes dann schenken zu können. Verstehen Sie? Denn dieser Glaubensweg in der Trockenheit, das ist reine Liebe. Das ist reine Liebe. Wenn ich aber davonlaufe, wenn es mir nicht mehr schmeckt, das ist Egoismus. Verstehen Sie? Da müssen wir uns einfach ganz klar sein. Und wie oft laufen wir davon? Hab keine Lust, mach heute nicht, aber nächstes Mal wieder und so. Da kann nichts wachsen. Ich muss mit dieser Liebe aussetzen im Tun. Das ist wahre Liebe. Das ist Hingabe. Da suche ich nicht mehr mich und meine Gefühle, sondern ihn, nur ihn. Ja, verstehen Sie? Das ist wichtig. Ich kann sich nicht nur einbläuen. Also aber im Guten natürlich. Nicht? Weil wir dauernd davonlaufen. Alles solche Gefühlsknödel, nicht? Ja, sicher schön. Ja, aber da leben sie nicht davon. Wenn sie eins auf der Deckel kriegen, dann ist das, dann geht's nach unten. Ja, es ist doch so. Das kennen sie doch alle. Warum lassen sie sich weiterhin auf so einen Großstein? Auf das Reale. Sie werden das immer an der Kraft spüren, nicht am Gefühl, an der Kraft. Und so ist das Wichtigste bei der Liebe Gottes nicht, dass der Mensch Gott liebt, sondern dass Gott den Menschen liebt, ihn zuerst geliebt hat. Also, dieser Liebe Gottes aussetzen heißt, von seinem Licht, das ist Erkenntnis, seiner Wärme, dieser Nähe, seinem Leben zu empfangen. Und dazu müssen wir die göttliche Offenbarung befragen. Das kann uns Gott nur selber sagen. Das sehen Sie an allen Religionen, kein Mensch kam auf so eine Idee. Das muss uns Gott selber sagen. Augustinus sagt, die ganze Bibel tut nichts anderes, als dass sie uns von der Liebe Gottes erzählt. Von A bis Z. Der ganze Schöpfungsbericht, Ausdruck seiner Liebe. Das müssen wir mal unter diesem Aspekt alles lesen. Die ganze Bibel tut nichts anderes, als dass sie uns von der Liebe Gottes erzählt. Und das ist die Botschaft, die alles andere trägt und alles andere erklärt. Alles andere. Nur von dieser Liebe Gottes her kann ich die Weltgeschichte verstehen, die Kirchgeschichte, meine eigene Geschichte. Nur von dort her, wenn ich sie richtig verstehen will. Die Liebe Gottes ist die letzte Antwort auf alle Warum-Fragen der Bibel. Warum die Schöpfung? Warum? Aus Liebe. Für dich. Es gibt sonst keinen Grund. Warum die Menschwerdung Gottes? Aus Liebe. Du sollst nicht bloß ein Geschöpf sein, du sollst zu Gott werden. Kind Gottes werden. Am Wesen Gottes teilnehmen. Das ist die Menschwerdung Voraussetzung. Der Mensch kann nicht zu Gott hinaufsteigen. Gott muss herabsteigen. Er muss die Menschennatur in seine Gottheit hineinholen. Darum war die Menschwerdung von Anfang an notwendig, auch wenn der Mensch nicht gesündigt hätte, damit wir vom Geschöpf zum Kind Gottes, zum Göttlichen werden. Gott muss herab und uns in seine Gottheit hineinholen. Das, was sich in meiner Taufe ereignet hat, das, was sich im Schoß Mariens bei der Empfängnis ereignet hat, wo Gott die Menschheit, unsere menschliche Natur in sich aufgenommen hat, das ereignet sich in meinem Leben genau in meiner Taufe. Genau dasselbe. Ganz individuell für mich. Ich werde ein neues Sein. Mein Wesen ist das Wesen Gottes jetzt. Also, die Liebe Gottes gibt letzte Antwort auch auf diese Warum-Frage. Warum die Menschwerdung Gottes? Warum die Erlösung? Das war dann die Konsequenz unserer Schuld, unserer Sünde, die dazu kam. Also die ganze Heilige Schrift schreit uns gleichsam zu, und zwar mächtiger als das Rauschen des Meeres, Gott liebt euch, dich persönlich. Die ganze Schrift, das ist ihre Botschaft, die wichtigste Botschaft. Jesus ist diese Stimme der ganzen Heiligen Schrift, wenn er in Johannes 16, 27 sagt, der Vater liebt euch. Und alles, was Gott in der Heiligen Schrift sagt und tut, ist Liebe. Selbst der Zorn Gottes ist nichts anderes als Liebe. Wenn in der Schrift vom Zorn Gottes gesprochen wird, geht es nicht um eine Emotion, dass er zur Wut hat und etwas zertrümmert, wie wir. Sondern Sie werden sehen, wenn Sie einmal die Stellen lesen, das Ziel des Zornes Gottes ist immer die Umkehr des Menschen. Der Zorn Gottes ist eine Form der Liebe Gottes, in dem Gott den Menschen seinem Tun überlässt, damit er die Folgen seines Tuns erlebt, weil er Gott nicht geglaubt hat. Weil er seinem Wort nicht geglaubt hat, dann muss er es halt selber erleben. Das ist die Folge des Zornes Gottes. Das versteht man in der Bibel unter Zorn Gottes. Schauen Sie mal. Es geht immer um die Bekehrung des Menschen. Der Zorn Gottes überlässt den Menschen seinem Tun, dass der Mensch einsieht vom eigenen Tun her, was das für katastrophale Folgen hat. Und dann ja, entweder verzweifelt oder umkehrt. Ja? Aber Gott lädt ihn ein, umzukehren. Gott ist Liebe. Schauen Sie, aus dem Grund kann er nicht ein einsamer Einziger sein. Eine Person kann nie die Liebe sein. Was soll der lieben, wenn nichts da ist? Sich selber. Er muss Gemeinschaft sein. Er muss dreifaltig sein. Es ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. Der Vater verschenkt sich an den Sohn, dass wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Das ist Liebe. Sich verschenken. Sich. Bedingungslos. Bedingungslos. Und der Heilige Geist ist diese personifizierte Liebe zwischen Vater und Sohn. Sie wird in dieser Person dargestellt. Und deshalb, Gott ist Liebe. Nicht bloß Gott liebt, sondern ist in seinem Wesen. Und deshalb kann er gar nicht anders als lieben. Also Gott als einen zornigen Gott zu bezeichnen, also im Sinn Emotion, dass er plötzlich hasst oder so ähnliches. Wenn in der Schrift manchmal so Worte kommen, aber das ist im Hebräischen immer eine extreme Ausdrucksweise, um etwas Tieferes rauszusprechen. Wenn er das tun würde, würde er sein Wesen aufgeben, dann wäre er nicht mehr. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Darum ist für mich, ich sage Ihnen jetzt etwas, vielleicht ist es untheologisch, das ist mir egal, aber mir bedeutet das sehr viel. Muss man sich fragen, was bedeutet die Hölle für Gott? Diese Menschen, die leben alle aus der Liebe Gottes. Was ist das für ein ewiger Schmerz Gottes? Ein ewiger Schmerz Gottes. Er kann nur lieben, auch die, die ihn da unten alle hassen. Er kann nur lieben, das ist sein Wesen. Was ist das für ein ewiger Schmerz Gottes? Und damit ist der Schmerz der Höhepunkt der Liebe. Jeder denkt bloß an die, die da drin, freiwillig da hineingegangen sind. Aber keiner denkt an diesen Gott der Liebe. Wenn er nur Liebe, mit seinem Wesen, dann kann er nicht anders. Aber dann ist das auch, und dann werden Sie auch verstehen, dass es wohl kaum eine echte Liebe gibt, die den Schmerz nicht kennt. Die das Leid nicht kennt, um den Geliebten, der sich nicht lieben lässt. Denken Sie an Ihre Kinder. Oder denken Sie an Menschen, die sich zuwenden und helfen wollen. Die die Liebe ablehnen und ins Elend rasen. Was ist das für ein Schmerz der Liebe? Ist das nicht fast der Höhepunkt der Liebe? Aber das ist etwas zum selber betrachten und selber nachdenken. Aber das ergibt sich einfach aus der Frage, Gott, wer bist du? Ist Liebe. Kann nichts anderes sein. Und diese Wahrheit versichert uns die Heilige Schrift im Alten wie im Neuen Testament. Das Alte Testament wird erleuchtet und das Neue kommt zum vollen Klang im Alten. Das heißt, das Alte Testament verstehe ich erst von Jesus Christus her. In ihm kommt alles zur Erfüllung. Jetzt, von Christus her, verstehe ich, was die Psalmen gesagt haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie können ja manche Psalmen genau lokalisieren, wo Jesus sie gebetet hat. Es war sein Gebet. Und wie er selber sich dauernd bezieht auf die Psalmen, sie sagen von mir. Das ist das vorausgebetete Leben Jesu. Prophetisch. Was ein Jeremia, was ein Jesaja und so weiter, die Propheten über sich gesagt haben, das haben sie von Christus gesagt. Das versteht man erst, wenn man es auf Christus anwendet. Dann gehen die Worte erst auf. Das heißt, das Alte Testament wird erst erleuchtet durch das Neue, durch Christus. Ich muss es von Christus her verstehen. Ja? Und genauso werden sie spüren, dass das Neue im Vollklang ist, die Erfüllung des Alten. Und darum müssen wir das Alte verkünden, denn das Alte drückt Dinge aus, wunderbar in Bildern, die man nicht besser ausdrücken kann. Auch die Psalmen. Legen Sie mal die Psalmen Jesus in den Mund, wenn Sie es sprechen. Was hat er dabei empfunden, wenn er das gebetet hat? Ja? Was war da in ihm, wenn er so gebetet hat? Denn im Gebet kommen die intimsten Wahrnehmen, Empfindungen und Leiden zum Ausdruck. Und da können Sie Christus in seinem intimsten Inneren erfahren, in seinem Beten. So tief ist das. Ja. Also das Alte Testament wird erleuchtet vom Neuen Testament, das heißt eben von Christus her. Und Paulus hat mit den Worten von Gott Geliebte die römischen Christen als das Israel der Erfüllung gekennzeichnet. Denn Israel ist das von Gott geliebte Volk. Nicht? Und mit seinen Worten berufene, das hat er immer in seinen Briefen am Anfang, berufene Heilige, sagt Paulus, dass die Vorzüge der Liebe Gottes, die dem Volk Israel im Alten Testament zugekommen sind, auf die Kirche übertragen wurden. Das neue Israel. Ja? Und deshalb von Gott Geliebte, das neue Israel, die Liebe, die der Herr diesem Israel geschenkt hat, das ist in die Vollerfüllung im Neuen Testament gekommen, zu allen, die jetzt zu Christus gehören. Paulus schreibt im Epheserbrief 2,19, wir, die wir Fremde ohne Bürgerrechte waren, sind jetzt Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes geworden. Fremde ohne Bürgerrecht. Wir waren ja zuerst Geschöpfe, muss doch klar sein. Wir sind zuerst mal geschaffen als Menschen, Geschöpfe. Und dann in der Menschwerdung wurden wir zu dem, was Gott von Ewigkeit ersehnt hat, Geschöpfe, die zugleich seine Kinder sind. Ja? Jetzt sind wir nicht mehr ohne Bürgerrecht. Jetzt sind wir Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes geworden. Wenn Sie auch schon alleine mal die Berufung zum Christsein mal zulassen und betrachten, wenn Sie es nehmen, alles für normal. Alles für normal. Also wir sind komische Typen, das muss man einfach mal zugeben. Ich bin katholisch getauft und das ist alles normal. Ich bin halt im katholischen Dorf und Familie, ist alles normal. Also uns gehört manchmal, naja, darf man ja nicht. Verstehen Sie? Und das ist eine solch wahnsinnige Berufung. So etwas Großartiges, was Gott von Ewigkeit mir ermöglicht hat. Und dass ich in der Fülle der Wahrheit sein darf, in dieser Kirche Christi. Wissen Sie, ist mir das auch als Katholik bewusst? Warum sind wir so lahm, wo manche andere, die nicht zu uns gehören als Christen, viel lebendiger sind? Was ist denn da los? Wir haben die ganzen Quellen des Heils. Lassen Sie alle versiegen. Weil wir nicht mehr wissen, was uns geschenkt ist. Weil wir um unsere Berufung nicht mehr wissen. Weil wir uns gar keine Zeit nehmen, darüber nachzudenken, zu betrachten. Ich bin zu Gott geworden. Was heißt denn das? Gott lebt sein Leben, Christus lebt sein Erlöserleben in mir für die ganze Welt. Durch mein Ja zum Guten verändert sich die Schöpfung, geändert sich die Geschichte der Welt, wie Hildegard von Bingen schaut. Ja? Also das ist Wahnsinn. Und uns, oh, wir halt katholisch. Wenn Sie, manchmal habe ich schon gedacht, man müsste uns alles nehmen, was Glauben angeht und Gnade. Dass wir mal richtig im Sumpf der Sinnlosigkeit hocken, mal wissen, was wir verloren haben. Oder wie wir das Großartige der Berufung vergeuden. Also ich sage es mal so richtig deutsch. Ja? Versuchen Sie, diese Tage wirklich zu nutzen, das wieder zu verlebendigen. Ja, wenn Sie, wir sind einfach Gewohnheitstypen, von oben bis unten. Nicht? Und ganz schnell können wir das Heiligste, was wir kapiert haben, plötzlich wieder so alltäglich vergessen. Nicht? Deshalb die Erinnerung ist etwas wesentlich Christliches. Erinnerung. An das Große, was Gott an mir getan hat, was ich schon erlebt habe mit ihm. Immer wieder ins Bewusstsein rufen. Danach leben. Und Paulus sagt, die frohe Botschaft wurde uns von Gott in den Heiligen Schriften durch seine Propheten verheißen. Römer 1, 2, verheißen. Aber wir haben sie jetzt. Und von diesen Propheten erfahren wir die erste große Offenbarung der Liebe Gottes. Und sie waren die ersten Freunde des Bräutigams, könnte man sagen, mit den Worten des Johannes, des Täufers. Und ihre Aufgabe der Propheten bestand darin, der Menschheit die Bestätigung der Liebe Gottes zu überbringen. Und Gott hat diese Männer vom Mutterschoß an auf diese Aufgabe vorbereitet, wie es Jesaja und Jeremia so wunderbar betrachten. Er gab ihnen ein weites und offenes Herz, heißt es. Und so wollte Gott die Menschen mit ihrer eigenen Sprache erreichen, wissen Sie? Er wollte uns mit der eigenen Sprache erreichen, dass wir ihn verstehen. Und so spricht Gott zum Beispiel durch den Propheten Hosea. Das ist eine Stelle, die sollten Sie wirklich betrachten. Hosea 11, 1 bis 4. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Israel bin ich jetzt. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Mit Banden der Güte zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie, wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Das ist eines der bewegendsten Bilder der Heiligen Schrift, des Alten Bundes, Prophet Hosea. Und diese Bildworte erwecken im Menschen das lebendige Gefühl dieser väterlichen Liebe Gottes zu uns. Und Hosea muss auch feststellen, dass das Volk sich sträubt, umzukehren. Je mehr Gott die Menschen an sich zieht, desto weniger begreifen sie und desto mehr wenden sie sich den Götzen zu, sagt er. Eine verrückte Wirklichkeit bis heute. Je mehr er versucht, sie an sich zu ziehen, umso mehr sträuben sie sich. Das ist der Stolz, das, was ich Ihnen gestern gesagt habe. Das ist dieses Ich. Das ist dieses Nicht-Sich-Weggeben-Können, Lieben. Nicht? Selber. Besser wissen. Auch vor Gott. Also, was soll Gott tun? Soll er sie im Stich lassen? Soll er sie vernichten? So fragt er der Prophet. Und Gott verrät jetzt dem Propheten sein innerstes Geheimnis. Es ist gewissermaßen ein Zustand der Schwäche bei Gott. Was er jetzt offenbart, ist ein, kann man sagen, ist ein Zustand seiner Schwäche, ein Zustand seines Unvermögens, in dem er sich wegen seiner innigen Liebe zu den Geschöpfen befindet. Also Gott spürt, wie ihm das Herz bis zum Hals schlägt, bei dem Gedanken, dass sein Volk vernichtet werden könnte. Und so heißt es bei Hosea 11, 8 und 9, mein Herz wendet sich gegen mich und zugleich regt sich mein Mitleid, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Also die Liebe Gottes macht Gott machtlos. Das ist unheimlich. Die Liebe Gottes, ja, macht ihn eigentlich schwach. Er kann nicht vernichten. Er kann nicht konsequent die Sünde und die Folgen auf den Menschen laden. Er hat es in seiner Liebe auf sich genommen. Das, was er eigentlich hätte tun müssen als Gerechtigkeit vernichten, hat er auf sich genommen. Ist doch Wahnsinn. In Christus. Ein solcher Gott hat kein Mensch erfunden. Und selbst wir tun uns schwer, diesem Gott zu glauben, dass er wirklich so ist. Wenn Sie ein Mensch, der würde in dem Fall seinem Zorn Luft machen Aber Gott nimmt davon Abstand, denn er ist heilig, er ist eben anders, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Der heilige Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief 2,13, wenn wir auch untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Sehen Sie, er kann sich nicht selbst verleugnen, denn sein Wesen ist Liebe und Liebe ist Treue. Und dieselbe Sprache finden wir auch beim Propheten Jeremia, in Jeremia 31,20. Er sagt, Ephraim ist der Sohn, den ich liebe. Ephraim ist das Volk Israel, also in dem Fall jetzt ich. Ja? Ephraim ist der Sohn, den ich liebe. Er ist mein Lieblingskind. So oft ich ihm auch Vorwürfe mache, immer wieder muss ich an ihn denken. Deshalb schlägt mein Herz für ihn. Ich muss mich seiner erbarmen. Nun, in diesen prophetischen Worten ist die Liebe Gottes, wie Sie spüren, eine väterliche Liebe und eine mütterliche Liebe. Die väterliche Liebe bedeutet eigentlich Ansporn, Fürsorge für den Menschen. Der Vater will, dass sein Kind heranwächst, zur vollen Reife gelangt. Und deshalb zollt der Vater dem Kind nicht uneingeschränktes Lob, damit das Kind nicht meint, es sei schon alles am Ziel. Sondern er weist es immer wieder zurecht. Und so heißt es im Hebräerbrief 12,7, wo ist dein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Also zurechtweist und so. Und auch Gott züchtigt den, den er liebt, heißt im Hebräerbrief 12,6. Also das ist immer das, was wir gestern auch schon gesagt haben, die ganzen Umstände, Situationen, die mein Leben ausmachen. Wo er mich reinigt durch Menschen, durch Umstände, Situationen. Das ist die Art und Weise, wie Gott führt, uns aufmerksam macht, ja, uns auch spüren lässt, dass wir irgendetwas Falsches im Sinn haben. Also der Vater gibt auch Sicherheit, er beschützt, das ist das Vatersein, auch das Vaterbild Gottes. Und Gott erweist sich gegenüber den Menschen in der Bibel immer wieder als sein Fels, seine Burg, sein Retter, gerade im Psalm 18, 2 bis 3. Also das weist immer auf diese väterliche Liebe, auf diese starke, die schützt, die rettet. Aber auch zurechtweist, wo der Mensch falsche Wege geht. Die mütterliche Liebe Gottes hingegen bedeutet Zärtlichkeit, Geborgenheit. Es ist eine Liebe, man könnte sagen, die im Mutterschoß ihre Wurzeln hat. Und das ist ja das Schöne, dass Barmherzigkeit im Hebräischen heißt Rachamim. Und Rachamim ist die Mehrzahl von Rechem und Rechem heißt der Mutterschoß. Also die Liebe Gottes, das Erbarmen ist ja die aktive Liebe Gottes, ist zu vergleichen mit vielen Mutterschößen. Also das intimste, liebenswürdigste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Da kommt das Mütterliche Gottes zum Ausdruck, schon allein in diesem Wort. Und die mütterliche Liebe lässt sich von Mitleid bewegen. Das ist eben das Wesen der Mutter, der Frau. Was auch immer ein Kind vielleicht an Schrecklichem getan hat, die Reaktion der Mutter ist immer das Öffnen der Arme, das Geborgenheit gibt. Es ist ja mein Kind, das ist Mutter. Und wenn ein Kind, wenn man es bildhaft einmal sieht, das Haus der Eltern verlässt und wieder zurückkommt nach allen möglichen Erfahrungen, dann ist es die Mutter, die beim Vater ein gutes Wort einlegt. Das ist die mütterliche Liebe Gottes. Ja? Das ist wunderschön, wie man das bei den Propheten so sehen kann. Und gerade auch im menschlichen Bereich sind es eben die beiden Arten von Liebe, die männliche und die mütterliche. Und in Gott sind beide eins. Und deshalb äußert sich auch die Liebe Gottes manchmal in diesem Bild der mütterlichen Liebe. Bei Jesaja 49,15, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? So kann auch ich dich nicht vergessen. Er vergleicht sich also mit der Mutter. Oder bei Jesaja 66,13, wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Also wird so wunderbar die mütterliche Liebe Gottes ausgedrückt. Beim verlorenen Sohn, Lukas 15, da finden wir ja in der Gestalt des Vaters beide Wesenszüge eigentlich vereint. Der Vater, der wartet, kein Vorwurf, einfach annimmt, umarmt und so weiter. Also diese Stellen sind es wert, dass wir sie betrachten, ins Herz lassen. Vielleicht öfters, ein paar Mal lesen. Mit dem Herrn darüber reden, ins Gebet kommen. Damit diese, das sind ja Worte Gottes und Wort hat die Kraft in sich, es in mir zu bewirken. Ich muss es wiederholen, ich muss es hinein lassen, ich muss es essen, ich muss mit diesen Worten mit Gott reden. Der Mensch kennt noch eine andere Art von Liebe, von der es im Hohen Lied heißt, in 8,6, sie ist stark wie der Tod und ihre Gluten sind Feuersgluten. Auch dieser Liebe bedient sich die Heilige Schrift, um die Liebe Gottes zu erklären. Das ist die bräutliche Liebe. Diese bräutliche Liebe ist eigentlich die, die der Liebe Gottes am nächsten kommt. Leider gibt es sie heute so selten. Wo Menschen nichts voneinander wollen, sondern nur den anderen in Ehrfurcht staunend entdecken. Es ist eine vollkommen selbstlose Liebe. Die bräutliche Liebe. Sie sieht nur den anderen, nicht sich. Sie will, also sie staunt bloß. Es ist die Ehrfurcht, die gleichsam, ja, wie es früher mal geheißen hat, es ist meine Angebetete. Ne? Wo es also die Ehrfurcht bis da zu diesem Staunen, wer bist du, eigentlich gereicht. Das ist die bräutliche Liebe, die eigentlich der Liebe Gottes am nächsten kommt. Und so heißt es bei Jeremia 2,2, ich denke an deine Jugendtreue, an die Liebe deiner Brautschaft. Oder bei Jesaja 62,5, die große Freude am Hochzeitstag, da heißt es, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Und selbst nach dem Scheitern hören wir wieder von hoffnungsvollem Neubeginn. Bei Hosea 2,16, dann will ich selbst sie verlocken. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Nach dem Versagen. Er lockt sie in die Wüste, dass sie wieder ihn, den wahren Bräutigam, findet. Und bei Jesaja 54,8 heißt es, nur für einen Augenblick verließ ich dich, aber mit großer Liebe hole ich dich wieder heim. Das sind Worte, die muss man wirklich auf der Zunge vergangen lassen. Die muss man betrachten, die muss man wiederholen, betend wiederholen, staunen und wissen, das sagt der Herr zu mir. Das ist Gottes Wort. Das ist nicht Menschenwort. Und dann gibt es noch die eheliche Liebe. Sie ist ja zutiefst eine Liebe des Begehrens, denn wenn es also wahr ist, dass der Mensch nach Gott verlangt und dass dieses Verlangen nach Gott sogar das Tiefste, das Wesentlichste und das Höchste im Menschen ist, dann ist geheimnisvollerweise auch das Gegenteil wahr, nämlich, dass Gott nach dem Menschen verlangt, nicht nur der Mensch nach Gott. Und ein Merkmal der ehelichen Liebe ist ja die Eifersucht. Und so betont die Heilige Schrift, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. In Exodus 20,5 oder Deuteronomium 4,24, auch bei Ezechiel 8,3-5. Nun, bei Menschen ist natürlich die Eifersucht ein Zeichen von Schwäche. Der eifersüchtige Mann und die eifersüchtige Frau, die fürchten um sich selbst. Um sich selbst. Sie haben Angst, dass eine andere Person, die vielleicht stärker ist, ihnen das Herz des geliebten Partners wegnimmt. Es geht um sie selbst. Ich verliere etwas. Das ist die Eifersucht des Menschen. Gott fürchtet nicht um sich selbst, sondern er fürchtet um das Geschöpf. Das ist der Unterschied. Er weiß, wenn der Mensch sich den Götzen in die Arme wirft, dann liefert er sich der Lüge aus, er liefert sich dem Nichts, der Sinnlosigkeit aus. Und der Götzendienst in allen seinen Formen ist der schrecklichste Rivale Gottes in der ganzen Bibel. Heute hat er Hochkultur. Wenn der Glaube zur Hintertür raus, zur Vordertür rausgeht, geht der Aberglaube zur Hintertür rein. Denn der Mensch drängt nach etwas über ihn hinausreichendes. Der schrecklichste Rivale Gottes ist der Götzendienst, die fremden Götter. Und da kommen sie zu katholischen Familien und da hockt mittendrin der Buddha. Kommen in eine Arztpraxis, da hockt da drin irgendeine indische Gottheit, vor der die Inder Angst haben. Und so weiter. Und alles ist katholisch. Die schrecklichsten Rivalen Gottes sind das. Und haben massiven Einfluss auf die Menschen. Bis sie es merken, ist meistens zu viel kaputt. Und in Hosea 2,7 heißt es, die Götzen sind die falschen Liebhaber. Sie versprechen mir was, verheißen mir was und können nichts halten. Nun, die Eifersucht Gottes ist also ein Zeichen von Liebe und Sorge, nicht von Unvollkommenheit. Er sorgt sich um mich, nicht um sich. Ja, das ist die Eifersucht Gottes. Das ist ein Unterschied. Wenn Gott seine Liebe offenbart, dann offenbart er gleichzeitig auch seine Demut. Und, denn er ist es, der den Menschen sucht, der nachgibt, der verzeiht, der immer bereit ist, einen neuen Anfang zu machen. Und sich verlieben ist immer ein Akt der Demut. Es hat einen Brauch gegeben, ich weiß nicht mehr wo, wo der verliebte junge Mann sich hingekniet hat und um die Hand des Mädchens gebeten hat. Das war eigentlich der radikalste Akt der Demut seines Lebens. Denn er macht sich zum Bettler. Es ist so, als würde er sagen, gib mir auch dein Leben, denn meines genügt mir nicht. Ich bin mir selbst zu wenig. So könnte man das ausdrücken. Ein wunderbares Bild, wie Gott an uns herantritt. Schauen Sie mal, er stellt sich immer unter den Menschen. Am Jakobsbrunnen, bei der Sünderin, er beugt sich, schreibt in die Erde. Bei der Fußwaschung im Abendmahlsaal, er beugt sich, geht immer unter den Menschen. Das ist die Eifersucht Gottes, den Menschen zu retten. Und warum verliebt sich Gott? Warum erniedrigt er sich so? Hat er das nötig? Wissen Sie, es gibt für die Liebe keinen Grund. Er liebt nicht, um an sich etwas zu ergänzen, was ihm vielleicht fehlt, so wie dieser Jüngling vor seiner Braut, sondern er liebt, um andere reicher zu machen. Er liebt nicht, um sich selbst zu verwirklichen, sondern um andere ihre Selbstverwirklichung zu ermöglichen. Er liebt, weil das Gute sich ausbreiten will. Das ist die einzige und einzigartige Eigenschaft der Liebe Gottes. Nicht der heilige Irenäus sagt, die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Gott bemühte sich um die Freundschaft Abrahams, nicht weil er sie nötig hatte, sondern weil er gut ist und Abraham das ewige Leben schenken wollte. So schuf Gott am Anfang Adam, nicht etwa deshalb, weil er den Menschen gebraucht hätte. Er tat es, um jemanden zu haben, den er mit seinen Wohltaten überhäufen könnte. Er, der selbst niemanden braucht, gewährt denen, die ihn brauchen, seine Gemeinschaft. Was ist der Mensch, o Gott, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Nehmen Sie die Worte ins Herz, betrachten Sie es, beten Sie mit diesen Worten, lassen Sie sich verwandeln von diesen Worten.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, dies war der erste Exerzitienvortrag mit Pater Hans Buob. Wir sind hier in Hochaltingen im Haus St. Ulrich. Sie können die CDs beziehen bei unserem CD-Dienst, Radio Horeb CD-Dienst, unter der Telefonnummer 08328 921 120. Natürlich als E-Mail auch möglich, cd-dienst@horeb.org. Es wird eine Zehnerbox erstellt, das heißt Vorträge zusammen mit den Predigten werden aufgezeichnet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Nutzen Sie die Möglichkeit, ein gutes Geschenk und auch eine gute Weitergabe. Ein Blick auf die Zeit sagt, dass es gleich weitergeht mit der Sext. Wir verabschieden uns hier aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich. Ihr Peter Kiesel.